So kenne ich die nicht.
Super toll.
So.
So. Freitagnachmittag. Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Es waren die kürzesten 2 Wochen meines Lebens.
Ja, 10 Minuten.
Na ja. Also ich habe mich auch umgezogen, frisch gemacht.
15 Minuten.
Denn, wie du weißt, den haben wir schon lange nicht mehr erwähnt, Fadi sagt, es ist ein optisches Medium.
Ja.
Frisur?
Passt wunderbar, Christian.
Wie bitte?
Du, also, wir warten wieder auf Fadis Kritik.
Ja, ja. Auf Fadis Kritik. Fadis Kritik, liebe Grüße.
Ja. Bitte ganz liebe Fadi, Grüße von mir.
Vielleicht hört er sich einmal wieder eine Folge an, ja, gerade anschauen. Ja. Wir fahren heute fort mit unserem neuen Lieblingsthema, ja, nämlich mit den besten Freund des Menschen, ja. Hund und Katz, Katz und Hund, Haustiere, natürlich auch andere Haustiere damit miterfasst, aber du hast einen Hund.
Ich habe einen Hund, ja.
Du hast einen Hund und ich habe keinen. Wir haben das letzte Mal über die Testamentserrichtung gesprochen und heute wollen wir uns vielleicht der Thematik widmen, das Herrl. Oder das Frauerl ist gestorben, also es ist soweit. Die Testatorin, die Hundehalterin, der Hundehalter ist verstorben. Was ist jetzt los? Das Tier lebt. Du bist Notar, du bist Gerichtskommissär. Was passiert eigentlich in der Realität? Ich mache mir eigentlich tatsächlich eher Sorgen, denn wie wir vor langer, langer Zeit schon einmal berichtet haben, wir könnten es wiederholen. Du als zuständiger Gerichtskommissär bist ja nicht am Todestag, am Tag danach, 3 Tage danach an Ort und Stelle, oder?
Mhm. Nein, wann
erfährst du so?
Du, ich würde schätzen, so nach circa 2 Wochen. Ne? Weil denken wir es durch nicht. Also wie beginnt so ein Verlassenschaftsverfahren oder wie was ist davor los? Ne? Die Person stirbt entweder zu Hause, wird vielleicht von der Polizei gefunden oder sie verstirbt im Krankenhaus. Die jeweilige Stelle meldet das dann dem Standesamt. Das Standesamt meldet das weiter dem zuständigen Verlassenschaftsgericht. Dort wird ein Akt eröffnet und den bekommt dann der Notar, die Notarin, die nach der Verteilungsordnung als Gerichtskommissar zuständig ist. Und dann kannst du dir schon überlegen, wie lange das dauert. Ja, 2-3 Wochen würde ich sagen, bis ich dann einen Akt habe, bis ich dann erst starten kann als Gerichtskommissar mit dem Verlassenschaftsverfahren.
Jetzt bin ich ganz trivial. Bis dahin ist der Hund verdurstet.
Das könnte sein, das könnte sein. Interessanterweise habe ich das, und ich habe wirklich schon hunderte, wenn nicht tausende Verlassenschaftsverfahren abgewickelt, habe ich dann noch nie ein wirkliches Problem wahrgenommen.
Ja, aber was passiert in der Realität?
Was passiert in der Realität? Also nehmen wir
der Gerichtskommissar, das können wir festhalten, rein faktisch ist nicht derjenige, der sich sofort um das Wohl des Tieres kümmert.
So ist es.
Kann er gar nicht, weil er kommt ja überhaupt erst in 3 Wochen.
So ist es. Also was passiert da? Nicht? Also irgendwer bekommt vielleicht oder hoffentlich mit, dass es da einen Hund, eine Katze, ein anderes Haustier gibt, um das sich jetzt niemand mehr kümmern kann. Das kann sein die Polizei, wie ich das vorhin gesagt habe. Das kann sein ein Nachbar, der vielleicht mitbekommt, da ist was passiert. Und wer auch immer das mitbekommt, dass es da ein Tier ohne Halter gibt, der wird die zuständige Behörde informieren, die sich dann um das Tier kümmern muss. Und das ist die EMA 60 in Wien.
Aha,
Magistratsamt 60. Und die muss nach, glaube ich, § 30 Tierschutzgesetz sich kümmern um dieses Tier. Darauf schauen, gibt es eine fähige Person, die das Tier übernehmen kann, einstweilen übernehmen kann, bis da kommen noch dazu, erbrechtlich geklärt ist, wem es überhaupt gehört. Oder nicht, und wenn nicht, dann kommt das jeweilige Tier in ein Haus. Ich glaube, in Wien ist das Tierquartier, das ist ein öffentliches Tierheim. Aha. Dort wird das Tier untergebracht und bekommt dort entsprechende Betreuung und Pflege, bis dann irgendwann erbrechtlich geklärt ist, wer das Tier allenfalls übernimmt. So läuft das ab.
Aber das bedeutet faktisch, wenn ich dich richtig verstehe, und ich mache das deswegen fragend, weil ich es tatsächlich nicht weiß, faktisch ist es also so, dass der Hund, die Katze, entweder von einer dem Verstorbenen nahestehenden Person oder halt wem auch immer Nachbarn faktisch verpflegt wird oder die Gemeinde, also die
Magistratsabteilung 60
kümmert sich um dieses Tier vorläufig. Und die stehen dann im Kontakt mit dem Gerichtskommissär? Oder?
Die würden das dann dem Gerichtskommissär melden. Achtung, wir haben da ein Tier übernommen. Das ist bei uns im Heim. Und insofern erfahren das dann die Erben. Aber interessant ist natürlich, muss man beachten, dass in so einem Fall auch Kosten auflaufen. Klarerweise. Ne? Also zum Beispiel bei einem Hund, der übernommen wird von der MA 60 und dann untergebracht wird in diesem Tierquartier, kann es jetzt nicht genau sagen, und das kommt da glaube ich ein bisschen auf die Rasse an und die Betreuungsbedürftigkeit etc., kann man damit rechnen, dass da 50 Euro pro Tag auflaufen an Kosten.
50 Euro pro Tag?
Bei der Katze ist es zum Beispiel weniger, ich glaube, das ist das so bei 30 Euro, aber wenn du dir jetzt überlegst, nicht, also du, wenn du dir vorstellst, zum Beispiel der Erbe wird erst nach 3 Monaten gefunden, aus irgendwelchen Gründen, das ist ein weit entfernter gesetzlicher Erbe oder es taucht erst später Testament auf, wie auch immer, und der Hund ist dann 3 Monate vielleicht in diesem Heim und du rechnest mit 50 Euro pro Tag, dann wären das bei 3 Monaten 4.500 Euro. Also das sind schon erhebliche Kosten, die da entstehen können.
Und du als Gerichtskommissar, warum nehmt ihr nicht den Hund?
Ja, weil wir als einzigen Verwahrort den feuerfesten Schrank haben, der eignet sich nicht in Verwahrnahme von Hunden. Nein, das können wir nicht, das tun wir nicht.
Moment, also da ist schon ein bisschen Juristenfutter. Da gibt es doch unseren 147
Außerstreitgesetz.
Als Gerichtskommissar, wir haben deine Rolle ja schon häufig besprochen, wir werden sie immer wieder besprechen, bist nicht der Vertreter der Verlassenschaft. Nicht? Also wir rufen das in Erinnerung, die Verlassenschaft ist eine juristische Person, die zunächst keinen Vertreter hat. Mhm. Du bist der, ich nenne es jetzt einfach Organisator des Verlassenschaftsverfahrens, der funktionelle Gehilfe des Gerichts, der den Erben sucht, der die sonstigen Berechtigten verständigt, der die Erben dazu
das einbringt. Verfahren führt. Ja.
Das Verfahren
aber führt. Aber was schon faktisch interessant ist, weil du sagst, der Sicherungsmaßnahme nach 147 Außerstreitgesetz, das Außerstreitgesetz nimmt schon auch darauf Rücksicht, dass es eben diesen Schwebezustand gibt, der unvertretenen Verlassenschaft.
Ja, da wollte ich hinaus.
Und erkennt, dass es da ein besonderes Schutzbedürfnis gibt und gibt da dem Gerichtskommissär eigentlich ein bisschen abweichend von der Grundfunktion, nur der Verfahrensführer zu sein,
genau,
hier auch in einem gewissen Maße Sicherungsverpflichtungen, durch die der Gerichtskommissar in diesem Bereich eigentlich gewissermaßen schon vertreterähnliche Rolle bekommt.
Ich finde das total
interessant. Das ist eigentlich interessant.
Das machen wir mal gesondert. Darauf wollte ich eben hinaus. Du bist eigentlich so dieser Verfahrensführer, der Organisator, der Belehrer, der den Menschen das Recht erklärt und alles als Vertreter, wenn man so will, des Gerichts. Und dann hast du aber doch als Gerichtskommissar so diese Sicherungsfunktion in einem gewissen Umfang, über die muss man intensiver nachdenken und das werden wir gesondert tun. Und dafür gibt es, glaube ich, ja nur eine Bestimmung.
Oder? Das ist nur der 147.
Nur der 147. Und vielleicht jetzt mit Blick auf Tiere, also was sagt
der? Der 147, und jetzt wird es interessant, wenn wir über die Tiere sprechen, lautet nämlich wie folgt. Besteht die Gefahr, dass Vermögensbestandteile der Verlassenschaftsabhandlung entzogen werden? Oder sind die vermutlichen Erben, nahen Angehörigen oder Mitbewohner zur Verwahrung nicht fähig oder doch nicht bereit? So hat der Gerichtskommissar die Verlassenschaft auf geeignete Weise zu sichern. Mhm. Und diese Bestimmung, wenn man das wörtlich nimmt, dann muss man sagen, naja, Vermögensbestandteile sind Tiere, Vermögensbestandteile und so weiter. Ich glaube schon, dass man in Bezug auf Tiere sagen muss, wenn der Gerichtskommissär den Eindruck hat, dass es hier ein Tier gibt, das vom Mitbewohner, von nächsten Angehörigen, von den Erben nicht in geeigneter Weise übernommen wird, gepflegt werden kann, betreut werden kann. Wenn es da ein Problem gibt, dann hat er Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und die können nur darin liegen, dass er die EMA 60 kontaktiert und sagt, Achtung, § 30 Tierschutzgesetz, werden Sie tätig. Das, nur das kann die
Sicherungsmaßnahmen sein. Das wollte ich gar nicht jetzt herauskitzeln von dir, interessant, da wäre ich jetzt noch gar nicht gekommen. Aha, du siehst also schon eine aktive Erkundungsbemühungs, ich sage jetzt einmal Weichliegenheit oder gar Pflicht des Gerichtskommissärs zu prüfen, wie geht es den Tieren? Oder reicht es, wenn er weiß, die Nachbarin hat den Hund?
Nein, ich würde das nicht näher überprüfen, ehrlich gesagt, also des Gerichtskommissär. Aber ich stimme dir gleich zu. Ich meine,
Tiere sind ja zum Teil extrem teuer, glaube ich, nicht? Also ja, die kosten ja nicht nur die
Werte. Hast du recht, in aller Regel sind das keine wesentlichen Vermögenswerte, aber es kann natürlich schon sein. Denk zum Beispiel an ein Aquarium mit ganz besonderen Fischen, nicht, dass ich mich da jetzt auskenne, aber da weiß man, da gibt es auch sehr
teure. Killerkarpfen!
Killerkarpfen? Nein, aber da gibt es irgendeinen teuren, diesen japanischen Karpfen zum Beispiel. Also das kann natürlich, wenn allein dieses Aquarium nicht betreut wird und die Fische nicht gefüttert werden, könnten natürlich auch wesentliche Vermögensbestände.
Die werden dann uralt.
Koi. Die haben einen gewissen Wert. Also ich glaube nicht, dass man als Gerichtskommissär hier wirklich die Obliegenheit hat, aktiv nachzuforschen, nachzuprüfen, wird da hinreichend betreut oder sogar überhaupt zu fragen, gibt es da vielleicht Haustiere, aber wenn das
Problem... Selbst das fragst du nicht.
Nein. Aber wenn das Problem sichtbar ist, wenn gemeldet wird dem Gerichtskommissär, Achtung, da gibt es ein Tier, niemand kümmert sich, dann die EMA 60. Und es kann nur das sein, Kontaktaufnahme zur EMA 60 und die muss dann tätig werden. Ne?
Da entstehen jetzt irgendwie empfindliche Kosten.
Ja.
Das ist doch auch irgendwie spannend. Denn jetzt blubbert da dieses Verlassenschaftsverfahren. Was suchst du eigentlich? Als erstes suchst du die Testamente, richtig? Suchst du die Verwandten oder also Testamentsregister abfragen?
Beides, ja. Das erste ist natürlich die Abfrage der Register, insbesondere vom zentralen Testamentsregister. Beziehungsweise die Suche nach gesetzlichen Erben, die Richtung der Todesfallaufnahme, wo man wir haben schon darüber einmal gesprochen, wo man Auskunftspersonen befragt, wer sind denn die gesetzlichen Erben. Das heißt, dieser Prozess der Ermittlung der nach der Aktenlage berufenen Erben, der sollte beim Gerichtskommissär schnell vonstatten gehen. Die Pflicht haben wir natürlich. Ne?
Ja, das ist ja auch das Sensibelste. Denn ihr sucht ja auch damit verbunden, richtigerweise nach einem möglichst rasch geklärten Zustand der Vertretung der Verlassenschaft. Nicht wahr? Denn auch das haben wir ja schon gemacht, ab dem Moment, in dem einer zum Erben Berufener eine Erbantrittserklärung abgibt und sein Erbrecht, wie das Gesetz sagt, hinreichend ausgewiesen ist, vertritt er ex lege gemäß § 810 die Verlassenschaft. Und dem wirst du dann natürlich die Mitteilung schon geben, dass das Tier bei der EMA 60
ist. Natürlich, ja.
Und der wird es dann holen.
Im Idealfall, um weitere Kosten zu vermeiden.
Und wird das dann holen. Wie schaut es jetzt aus mit diesen Fällen, in denen ein Tier einer bestimmten Person vermacht wurde als Vermächtnis? Nicht? Also das ist ja wahrscheinlich gar nicht so selten. Der Umstand, dass einer der ideale Erbe ist, muss ja nicht zwingend damit verbunden sein, mit dessen Fähigkeit ein Tierhalter zu sein. Hast du da Erfahrung? Was macht man dann mit den Vermächtnissen? Meine, die werden ja nur verständigt.
Genau. Genau.
Verständigt heißt was?
Nachweisliche Verständigung nach § 176 aus dem Streitgesetz.
Ja, wovon verständigt?
Eine Kopie der letztwilligen Verfügung.
Eine Kopie der letztwilligen Verfügung? Genau. Aber da belehrst du oder nicht? Da
belehre ich in aller Regel nicht.
Das heißt, du schickst nur
Ich verständige Sie hiermit davon, dass im Testament vom ein Vermächtnis zu Ihren Gunsten ausgesetzt ist, anbei die letztwillige Verfügung zu Ihrer Kenntnis.
Weil mehr ist im Gesetz nicht von dir gefordert.
So ist es.
Finde ich eigentlich ja auch interessant, oder? Wie viel, wie soll ich sagen, Fürsorge der Gerichtskommissär oder damit das System, der Staat, jenen Personen angedeihen lässt, die zum Erben berufen sind, während diejenigen, denen ein Vermächtnis ausgesetzt wird, die werden verständigt und denen schreibst du nicht einmal dazu, suchen sie sich einen Anwalt oder einen Notar?
Nein, das muss ich nicht natürlich. Aber ich stehe natürlich für Rückfragen zur Verfügung und oft gibt es natürlich schon Vermächtnisverfügungen, die kompliziert sind, die auslegungsbedürftig sind, wo das Bedürfnis besteht einer Besprechung, vielleicht einer gemeinsamen Besprechung mit den berufenen Erben. Also es gibt immer wieder auch Termine mit den Vermächtnisnehmern, aber in aller Regel genügt das. Man darf ja nicht vergessen, dass das ganze Verlassenschaftsverfahren wirklich im Kern darauf ausgelegt ist, diese Gesamtrechtsnachfolge herbeizuführen. Es geht um die Erben, es geht um das Erbrecht, es geht um die Einantwortung. Und es ist nicht Aufgabe des Verlassenschaftsverfahrens, die Erfüllung von Vermächtnisansprüchen bis zuletzt zu begleiten. Gibt es natürlich Ausnahmen mit den Minderjährigen und so weiter. Es geht um die Einantwortung, es geht um das Erbrecht und alle anderen sind eben nur nachweislich zu verständigen. Die haben ein rechtliches Gehör, aber es ist nicht unsere Aufgabe, hier die Vermächtniserfüllung auch zu überwachen oder in irgendeiner Weise zu begleiten.
Rechtspolitisch könnte man ja wirklich darüber diskutieren, ob das so ein
glückhafter
Zustand ist.
Da hast du recht.
Früher auch ein bisschen anders, nach uraltem Recht.
Damals gab es ja
den Testamentserfüllungsausweis,
ja,
der sich über die Jahrhunderte oder Jahrzehnte, zwei Jahrhunderte auch schon verändert hatte. Aber diese Testamentserfüllungsausweise, die hat der Gesetzgeber bereits zum neuen Außenstreitgesetz 2002 irgendwie eliminiert. Das führt aber jetzt zu weit. Also gut, der kriegt einfach nur einen Auszug. Du sagst nicht einmal, dass das Tier noch da ist? Nix.
Du, ich muss ehrlich sein, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Tiervermächtnisnehmer verständigt
habe. Du hast tausende Verlassenschaften.
Ja, es kommt selten vor mit den Tieren.
Diese ganze Stadt ist voller Hunde.
Ja, aber es ist so.
Wo sind die? Vor.
Nein, also meistens bekommen die ja auch dann die Erben.
Ach so.
Es ist ja selten so, dass du einen Alleinerben hast und dann einen Vermächtnisnehmer für den Hund. Es kommt selten vor. Ich kann es nur aus meiner Erfahrung erzählen. Es kommt wirklich selten vor.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Es werden viel zu wenige Testamente von mir gemacht. Das fällt mir gerade auf. Es gibt doch immer den geeigneten, die geeignete Person fürs Hunderl. Ja. Aha. Spezialbereich von dir, ich weiß, das treibt dich herum, aus anderem Zusammenhang und deswegen frage ich das jetzt ab für die Zuhörer. Verstehst du?
Zick, zick, ja, kitzel weiß, alles heraus.
Kommt. Ich spüre schon.
Woher willst du das wissen? Raten?
Bitte.
Minderjährige.
Dann frage ich dich nicht, das ist immer zu fad, das klingt so wie abgesprochen. Also gut, was wäre doch, das ist so langweilig, Entschuldigung, wenn Sie da noch zuschauen oder zuhören. Also was wäre, wenn die begünstigte Person, der Vermächtnisnehmer, kann ja sein, noch minderjährig ist, weil das Herrl, und davon reden wir ja, nicht etwa mit 98 Jahren samt entschlafen ist, sondern furchtbar, auch das ist denkbar, aufgrund eines Unfalls, eines unvorhergesehenen Ereignisses aus dem Leben gerissen wurde. Und gerade dafür, auch das vielleicht einmal in Erinnerung zu rufen, machen wir nämlich das Testament. Ja,
unbedingt.
Nicht? Also wenn unbedingt bei mir ein 55-Jähriger ein Testament macht, auch das haben wir, glaube ich, schon einmal gesagt, dann machen wir das nicht mit der Perspektive, was ist in 30 Jahren, sondern wir machen es als...
Wenn Ihnen morgen was passiert,
wenn ist immer morgen die Frage. Genau, was ist dann mit dem Hund? Nicht? Und wenn dann heißt, der Hund, den kriegt mein Sohn und der ist dann 15, 12 ist gar so jung.
14.
Na gut, 12.
Gut,
Also gut, so, also er ist minderjährig, was ist dann?
Meinen Hund vermache ich meinem 12-jährigen Sohn. So, alleine dann ist natürlich, Ehefrau. Dann ist natürlich die, nehme ich an, die Ehefrau als Obsorgeberechtigte, als gesetzliche Vertreterin zu verständigen nach 176 und jetzt haben wir noch.
Moment, damit es lebensnahe wird. Die zweite Ehefrau, die Stiefmutter. Die leibliche Mutter ist, gut, ist geschieden.
Also jedenfalls die Mutter des 12-jährigen Vermächtnisnehmers wird verständigt als gesetzliche Vertreterin nach 176. In dem Fall würde ich die bestimmt doch einladen zu einem Termin. Bei Vermächtnissen zugunsten Minderjähriger ist es ja im Übrigen auch so, dass die vor Einantwortung, vor Beendigung des Verfahrens sicherzustellen sind, das ist irgendwie schwierig jetzt bei dem Hund, oder zu erfüllen sind, das wäre es jetzt eher, vor ja, das Einantwortung.
Ist der letzte Rest dieser Fürsorge ja, auch für genau, sonstige Ansprüche bei Minderjährigen, drin, da ja, gibt es es.
Überhaupt ja. Bei Pflegebefohlenen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, das ist sozusagen jetzt einmal der verfahrensrechtliche Rahmen, und ja. Jetzt haben wir einen Minderjährigen, der ein Tier bekommen soll als Vermächtnisnehmer, und das ist jetzt eine Zuwendung an den Minderjährigen, bei der man sich schon fragen muss, ob die Annahme dieser Zuwendung, die ja auf jeden Fall genehmigungspflichtig ist durch das Pflegschaftsgericht, auch genehmigungsfähig ist, weil da hat ja das Pflegschaftsgericht zu prüfen, ob diese Zuwendung zum Vorteil ist oder ob diese Zuwendung mit Nachteilen verbunden sein kann. Und das ist eine schwierige Frage, nicht? Weil es kann natürlich sein, dass dieses Tier von großer Bedeutung ist für den 12-jährigen Buben, von dem wir gerade sprechen, der vielleicht eine starke emotionale Bindung hat zu diesem Tier, denkbar, unterstellen wir das jetzt einmal. Würde der das Vermächtnis nicht annehmen, dann würde der Hund bei der Alleinerbin, das ist die zweite Ehefrau, also nicht seine Mutter, ich glaube, so hast du den Fall konstruiert. Ja. Das heißt, es wäre der Hund nicht in der Sphäre des genau. Sohnes, sondern ganz woanders. Der Hund würde ihm also sozusagen entzogen sein, er bekommt den Hund nicht, den er so liebt, wenn ich das jetzt unterstelle. Andererseits ist natürlich der Erwerb des Hundes mit gewissen Pflichten und Gefahren verbunden, Kosten logischerweise. Das heißt, so ohne weiteres wird man dieses Vermächtnis, die Vermächtnisannahme seitens des
Pflegschafts. Kann auch ein wertvolles Reitpferd sein.
Gut, aber jetzt reden wir mal vom Hund. Nicht vom ja, wertvollen, sondern von einem Hund, der an okay. sich wertlos ist.
Ja? Wertlos?
Da, Entschuldigung, vermögenswertlos.
Wir schneiden nicht.
Vermögenswertlos. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge bewiesen, dass ich sehr...
Schaut kein Mensch an. Ja.
Das zählt nur, nein, ich habe vermögenswertlos gemeint.
Ah, vermögenswertlos.
Und ja, ich weiß es nicht, kann das Pflegschaftsgericht das genehmigen? Wahrscheinlich nur dann, wenn hier zum Beispiel die Mutter als gesetzliche Erwachsenenvertreterin entsprechende Erklärungen abgibt, dass sie sämtliche Verantwortung für diesen Hund übernimmt, insbesondere sämtliche Kosten, und das Kind vollkommen schad- und klaglos hält, dann wäre die Vermächtnisannahme aus meiner Sicht wohl pflegschaftsgerichtlich zu genehmigen. Aber ohne solche Schutzerklärungen zugunsten des minderjährigen Sohnes sicher nicht.
Ja, wobei interessant ist, vielleicht wenn wir es doch ein bisschen langsamer machen, diese Figur, diese Rechtsfigur, die du da sozusagen formulierst, die Vermächtnisannahme, die Annahmeerklärung, die Vermächtnisannahme, die steht doch eigentlich so nirgendwo, oder doch? Es ist ja keine, es ist ja im Gegensatz zum angefallenen Erbrecht keine im Gesetz vorgegebene formelle Verfahrenshandlung, die notwendig wäre, um dieses Recht zu erwerben, sondern das Recht entsteht mit dem Tod, dadurch wird der Anspruch existent, wird vererblich, wenn er nicht aufschiebend bedingt wäre. Er ist vererblich und beginnt eigentlich, ja, da gibt es die besonderen Fälligkeitsbestimmungen, aber an sich braucht man es ja gar nicht annehmen, es läuft stimmt, die Verjährungsfrist, sodass mich schon interessiert, weil ich hatte das noch nie und du offenbar schon, was legt man genau genommen dem Pflegschaftsgericht vor?
Ein Übereinkommen, ein Legatserfüllungsübereinkommen.
Also eigentlich das Übereinkommen, mit dem dieser Anspruch erfüllt wird, richtig?
Genau, genau,
Genau. Mit dem, also den, denn auch das können wir in Erinnerung rufen, das Vermächtnis ist eine Rechtsposition von Todeswegen, deren Inhalt eine Zuwendung ist, ein Vermögensvorteil im weitesten Sinn, die aber nicht automatisch auch mit dem Tod erfüllt ist. Mhm. Und damit sie erfüllt wird, braucht es die Übertragung dieser Rechtsposition von der Verlassenschaft auf den Berechtigten, auf den Vermächtnisnehmer. Es braucht bei einer körperlichen Sache oder bei einem Tier, das einer körperlichen Sache gleichgehalten wird, letzte Folge, braucht es wohl der Übergabe des Tiers. Mhm. Und die entsprechende Vereinbarung, nicht? Da knüpft man an, die wäre, warum eigentlich? Warum ist die Genehmigungspflicht?
Warum die Genehmigungspflicht ist? Na, weil durch die Erfüllung des Vermächtnisses er Eigentümer des Hundes wird, womit halt gewisse Pflichten
verbunden sind. Weil die Voraussetzung, weil er ist nicht selbst geschäftsfähig.
Ja, 167 ABGB, das ist ein Rechtsgeschäft,
das
genehmigungspflichtig ist.
Weil wir ja diese Lasten so weit verstehen. Ja. Nicht? Weil diese Aufwendungen, die damit verbunden sind, wer zahlt ja nichts dafür für den Hund.
Ja.
Aber
bei dem Hund ist es ja relativ klar, wenn ich noch einmal unterstelle, dass der keinen Vermögenswert hat, sondern allenfalls eben einen ideellen Wert hat, dann ist es objektiv natürlich wertmäßig nachteilig. Ja, das ist ein Tier, keine Sache, die mit laufenden Kosten verbunden ist, die mit Gefahren, mit Halterpflichten etc. verbunden ist. Also das ist auf jeden Fall genehmigungspflichtig und meines Erachtens, wie gesagt, nur genehmigungsfähig, wenn man den Vermächtnisnehmer wirklich von allen Pflichten befreit. Durch eine entsprechende Erklärung hier der Mutter als gesetzliche Vertreterin.
Ja, anders geht es wohl nicht, sonst schnappt sich das Tier die zweite Ehefrau. Ne?
Ja.
Also es könnte nicht einmal die Kindsmutter sagen, ich nehme den Hund, sondern es geht nur so, dass der Minderjährige.
Es sei denn, die Erbin ist einverstanden. Ja, aber wenn einverstanden, die vielleicht den Hund auch liebt, ne, sowas kann schon eine heikle Situation sein. Ne?
Ja, oder vielleicht einfach die erste Ehefrau gar nicht liebt und sie einfach ärgern will.
Ja.
Würde sie nicht zugeben, sondern sie würde sagen, sie liebt den Hund.
So. Also wenn dieser bei uns Verstorbene als Testator zu uns kommt, muss man sich schon gut überlegen, wie man dieses Testament gestaltet, damit das auch funktioniert. Das haben wir auch, glaube ich, schon einmal gesagt, gerade bei Verfügungen zugunsten potenziell im Erbfall noch Minderjähriger, muss man die so gestalten, dass wir nicht in eine Problematik der Nichtgenehmigungsfähigkeit hineinkommen. Ne? Mhm. Zudem hätte man zum Beispiel sagen können, bitte, ist es nicht besser für den Fall der Minderjährigkeit, dass sie den Hund vermachen der Mutter ihres Sohnes, nicht? Als Beispiel, damit das besser funktioniert.
Wir hatten ja sogar diese besondere Folge mit dem Zinshaus. Das war eine Zuwendung von Todeswegen ging, sondern unter Lebenden. Aber die Nähe zum Vermächtnis, ich sage jetzt einmal, der widerrufbaren, unentgeltlichen Zuwendung von Todeswegen, wenn ich so das Vermächtnis umschreiben darf, da liegt die Parallele schon sehr nahe.
Sicher,
ja. Nächster Aspekt, der wahrscheinlich nicht selten ist, sehr häufig ist. Wir haben ein Hundi oder eine Katze, aber bleiben wir mal beim Hundi. Und wir haben einen Verstorbenen, der jetzt nicht so wahnsinnig vermögend ist, wie manchmal hier in diesen Diskussionen immer dargestellt wird, sondern bei dem eigentlich die Aktiva der Verlassenschaft und seine Verbindlichkeiten sich die Waage halten. Und jetzt zitiere ich aus einem Sachverhalt eines rezenten Beschlusses des Obersten Gerichtshofs, 2 UB 184 aus 25 Klein Konrad, ein Beschluss vom 20.01.2026. Schöner Sachverhalt, finde ich ganz interessant. Und zwar, das ist doch überhaupt nicht die Entscheidung. Das ist falsche Entscheidung. Völliger Unsinn. Mir wurde die falsche Entscheidung gewählt.
Sowas hatten wir schon einmal.
Hast du da?
Ich habe sie nicht.
Hast du da Zettel?
Ja, aber nicht deine Zettel. Aber schilder du einmal die Entscheidung und ich organisiere sie draußen.
Kannst du nicht vielleicht irgendwie eingeben ins Internet?
Ist jemand da?
Der Niki Koller. Bitte. Wir brauchen diese aktuelle Entscheidung mit der Überlassung an Zahlungsstand. Ja.
Aber zähl einmal.
Überlassung an Zahlungsstand. Ja, ich kann es gerne erzählen.
Die ist nämlich wirklich hochinteressant.
Die ist hochinteressant. Wir haben, Moment, da kommt der Geist, der gute Geist, der stets bejaht und nie verneint. Kannst du uns im Ries bitte schauen, eine ganz aktuelle OGH-Entscheidung zur Überlassung an Zahlungsstand? Danke.
Na bumm. Wolltest du es nicht genauer beschreiben?
Also gut, so viele wird es ja wohl nicht geben. Der Verstorbene hatte ein Testament gemacht und in dem Testament war die Witwe, vielleicht war es auch umgekehrt, seine Witwe zur Alleinerbin eingesetzt und er hatte auch eine Katze. Und diese Katze, die Rasse habe ich vergessen.
Maltese, oder? Nein, ist ein Hund, oder?
Erzähl weiter. Sie braucht mich fertig. Maltese, ein Hund, Kopi Luwak. Also gut, diese Katze hat er in einem Vermächtnis vermacht, einem Bekannten. Okay, und wir zeichnen das jetzt nach mit dem, was wir auch bereits durchgenommen haben und wissen. Gut, der stirbt, der Gerichtskommissär besorgt sich das Testament, im Testamentsregister sieht das Testament, er verständigt den Vermächtnisnehmer, so wie du es beschrieben hast, das heißt, er übermittelt ihm wahrscheinlich, so genau steht es nicht in der Entscheidung, er übermittelt ihm den Auszug aus dem Testament. Dieser Vermächtnisnehmer meldet sich zunächst, also er meldet sich nicht, warum auch immer, meldet sich nicht. Und im Verlassenschaftsverfahren selbst werden die Aktiva und die Passiva einmal erhoben und es stellt sich heraus, dass der Verstorbene Aktiva von immerhin 30.000 Euro hatte ungefähr, darin enthalten der Hund der Katze im Wert von 500 Euro und der Verstorbene hatte Verbindlichkeiten in der Höhe von ungefähr 33.000 Euro, also höher als die Aktiva. Darin werden vielleicht, so es keine andere Abdeckung wie Versicherung gab, auch die Begräbniskosten drinnen gewesen sein, die vielleicht die Witwe bezahlt hat, vielleicht. Also in der Entscheidung selbst stehen nur 30.000 aktiver und mehr als 30.000 passiver.
Und das ist Ihre Forderung.
Dann steht noch in der Entscheidung, dass die Witwe von den Gläubigern, die diese über 30.000 an Verbindlichkeiten ausmachen, dass die sich diese Forderungen besorgt hat, also die wohl eingelöst hat,
bezahlt hat
und jetzt sozusagen selber die Gläubigerin war.
Die alleinige
Gläubigerin. Sie hat geltend gemacht, und vielleicht kannst du uns das auch gleich erklären, sie hat geltend gemacht im Verlassenschaftsverfahren gegenüber dem Gerichtskommissär: Ich gebe keine Erbantrittserklärung ab, das wird sie wahrscheinlich gar nicht ausdrücklich gesagt haben, ich gebe keine Erbantrittserklärung ab, sondern ich beantrage, dass mir die Aktiva, die vorhanden sind, überlassen werden zur vereinfachten Abdeckung meiner Forderungen, die Aktiva übersteigen. Wir nennen das die Überlassung an Zahlungsstatt, früher Jure Kredite ein Wort.
Ja, immer möglich, ich ergänze es nur ganz kurz, immer möglich, wenn die Verlassenschaft überschuldet ist, wenn die Forderungen die Aktive übersteigen, dann können die Gläubiger oder kann der Gläubiger so einen Antrag stellen nach 154 und 155 außer Streitgesetz und dann wird das Verlassenschaftsverfahren mit einem Beschluss über die Überlassung an Zahlungsstatt beendet und mit diesem Beschluss, in dem dann alle Aktiva aufgezählt sind, wird der Gläubiger Eigentümer all dieser Aktivposten, all dieser Sachen, die...
Faszinierender Vorgang, keine Einantwortung, es tritt keine Universalsukzession ein, sondern die Aktiver gehen über ins Eigentum dieses Gläubigers, frei nach dem Motto, wenn man so will, eine Mini-Insolvenz. Ja. Wir verwerten das ganze Vermögen und decken die Schulden ab, richtig? Gut, und das nennt man Überlassung einer Zahlungsstatt. Wo steht das im Außerstreitgesetz?
154 und 55.
154 und 155 Außerstreitgesetz. Zwei ganz wichtige Bestimmungen, glaube ich, in der Praxis, weil es gibt wesentlich mehr Menschen, die derartige Vermögensverhältnisse haben als Superreiche. So, und in dieser Entscheidung geht es dann darum, dass der Beschluss in erster Instanz gefasst wurde vom Verlassenschaftsgericht. Das heißt, die hat die ganzen Aktiva bekommen, inklusive der Katz.
Spannend.
Und jetzt...
Und da ist, entschuldige, und dann kommt dieser Überlassungsbeschluss, in dem alle, wie es im 155 steht, alle Gegenstände angeführt sind. Und dann steht Punkt 8. Katze.
Ich weiß es nicht. Der Beschluss ist leider nicht.
Den würde ich gern sehen.
Ich würde ihn auch gern sehen. Ja. Also gut. Jedenfalls Beschluss in erster Instanz und dann macht, dann tritt doch dieser Vermächtnisnehmer auf, der Bekannte, und sagt: Hey, hallo, hey, Sie da. Ja, ja. So wie das auch nicht gesagt haben, aber inhaltlich. Die Katze will ich haben. Ja. Er macht einen Schriftsatz und zwar einen Rekurs.
Gegen diesen Überlassungsbeschluss. Gegen diesen
Überlassungsbeschluss und schreibt da sinngemäß hinein, ich trete hiermit das Vermächtnis an, darüber haben wir schon vorher philosophiert, die Katze steht mir zu, ich bekämpfe diesen Beschluss.
Ja.
Das ist eine sehr knappe, ein hervorragend gemachter, aber sehr knapper Beschluss, die Formulierungen. Es wird noch mehr vorgetragen, sie trägt vor, oder der Bekannte trägt vor, das stimmt nicht, es gibt mehr Aktiver als 30.000, das hätte nicht so zu Ende. Ja? Das war dann der Gegenstand, wenn man so will, der konkreten Entscheidung, nämlich kann der überhaupt einen Rekurs machen, hat der eine Parteistellung, sehr formelle Fragen, wichtige Fragen für die Feinspitze unter Ihnen. Das hat der Oberste Gerichtshof im konkreten Fall bejaht. Wie es dann weitergeht, bleibt noch offen. Das heißt, die Entscheidung der zweiten Instanz wurde aufgehoben zur näheren Prüfung, wie denn eben diese Verlassenschaft tatsächlich aussieht. Was mich aber jetzt interessiert, ist tatsächlich Folgendes. Unter uns beiden, wem gehört die Katz?
Ja, ich finde das hochinteressant.
Wer kriegt die Katz? Wir haben eine überschuldete Verlassenschaft.
Ja.
Ich unterstelle jetzt, dass das der Sachverhalt wäre. Wie es im konkreten Fall ausgeht, wissen wir nicht. Wir haben einen überschuldeten Namen und in den Aktivern ist diese Katze drinnen.
Ja, ist die überhaupt in den Aktiver drinnen?
Zumindest wurde es so beschrieben.
Ja, ja, ich schaue nochmal, das ist die erste Frage.
Und die, ich glaube, dort liegt möglicherweise irgendwie der Weg, bei dem weiter zu überlegen ist, nämlich, also möglicherweise ganz sicher, ist die Katze auch erfasst von dieser Überlassung an Zahlungsstatt?
Kann sie werden? Ja? Ist das, ich meine, sie ist, wir haben ja heute und das letzte Mal vor allem auch schon gesagt, dass Tiere keine Sachen sind, 285a BGB. Es sind aber andererseits die Bestimmungen über Sachen anzuwenden auf Tiere. Das heißt, man könnte schon sagen, ja, der 154, 55 stellt zwar nur auf Gegenstände, Gegenstände ist auch eigenartig, auf Gegenstände ab, aber ist wohl auch ein Tier darunter zu verstehen. Vor allem, wenn du, aber es ist schon spannend, vor allem, wenn du dir jetzt noch einblenden würdest, dass das wirklich ein besonders vermögenswertes Tier wäre.
Dann machen wir einen anderen Fall.
Stell dir vor, genau, du hast 30.000, davon 15.000 Euro das Reitpferd. Klammer, es gibt noch viel teurere Reitpferde. Das kann ja wohl dann auch nicht sein, dass dieser Vermögenswert den Gläubigern völlig entzogen wird. Und hier haben wir schon irgendwie ein schwieriges Verhältnis aus Tier kann sein erheblicher Vermögenswert, Gläubiger, und allenfalls emotionale Beziehung eines potenziellen Erwerbers. Wir können da jetzt noch andere Fälle konstruieren, die sehr interessant sind. Denk nur zum Beispiel an den Fall, dass es, du hast, lass mich folgenden Fall konstruieren, wenn du gestattest. Der Ehegatte stirbt, hat einen Hund gehabt. Auch die Ehegattin hat den Hund geliebt. Er hat Schulden hinterlassen. Es kommt zur Überlassung an Zahlungsstatt an fremde Gläubiger. Zu diesem Zweck wird ein Kurator bestellt, der die gesamten Verlassenschaftsaktiva zu realisieren hat, und aus diesem Realisat sind dann alle Quote die Gläubiger zu befriedigen. Gliedermäßige Verteilung, 155 aus dem Streitgesetz. Darf, / muss der Verlassenschaftskurator auch den Hund, der dem Verstorbenen gehört hat, veräußern, Schätzwert 1000 Euro, oder darf der Hund bei der Gattin bleiben, bei der Witwe bleiben, oder hat sie zumindest, sollte sie zumindest die Möglichkeit haben, vorrangig diesen Hund aus der Verlassenschaft zu verkaufen? Das sind doch alle spannende Fragen. Ist das jetzt der Beschluss?
Es gibt tatsächlich zu viele Beschlüsse über die Juridik, das ist ja nicht.
Aber du weißt, macht nichts. Du hast es so gut geschildert.
Sozial, achso, das ist das mit dem, auch interessant, das ist der ganz neue Beschluss mit den angemessenen Begräbniskosten.
Ja, ja. Mal
machen. Ja, ja. Nein, ja, bleiben wir bei dem Thema, wir
reichen
das dann das gleich nach. Nämlich, was wir, glaube ich, hier ins Spiel bringen müssen, sind, ohne es am Ende fertig deklinieren zu können, deswegen habe ich das jetzt im Handy angeschaut, sind die Vorgaben in der Rechtsordnung, die bestimmte Objekte der Exekution, der Verwertung zugunsten der Gläubiger entziehen. Die Grundsatzbestimmung, auf die dann auch in der Insolvenzordnung verwiesen wird, ist der 250 EO, Exekutionsordnung. Und dort hast du unpfändbar sind 250 Absatz 1 Ziffer 4 nicht zur Veräußerung bestimmte Haustiere, zu denen eine gefühlsmäßige Bindung besteht.
Ja,
so wie eine Milchkuh, zwei Schweine, Ziegen, Schafe. Aber das lassen wir jetzt beiseite. Bleiben wir jetzt bei diesen. Also wir haben.
Aber es gibt natürlich
gefühlsmäßige Bindung.
Das heißt, halt mal fest, ist der Exekution entzogen und im Fall der Insolvenz kann auch nicht auf das Haustier gegriffen
werden. Wenn er lebt.
Genau.
Ja, mal, erster jetzt Schritt, ist wenn er noch lebt.
Der wesentliche Unterschied, hier gibt es ja diese emotionale Beziehung zwischen unserem noch lebenden Eigentümer und seinem Haustier. Das wird geschützt, keine Exekution, geschützt, auch nicht in der Insolvenz. Nur jetzt haben wir eine andere Situation. Der ist verstorben, wir haben jetzt die Verlassenschaft. Es kann natürlich aber auch sein, dass, wie ich in dem Fall, den ich geschildert habe, die Witwe oder ein Erbberechtigter oder vielleicht auch dein Vermächtnisnehmer aus dem Beschluss, den du zitiert hast, dass es da auch eine emotionale Beziehung gibt.
Ja, was stellst du jetzt plötzlich auf einen anderen ab?
Naja,
stellst du jetzt plötzlich auf einen anderen
das ist ab die Frage.
Mit der emotionalen Beziehung?
Und naja, aber in meinem Fall, entschuldige bitte, wo die Witwe, von der ich gesprochen habe, in einem Haushalt mit dem Hund, der halt dem verstorbenen Ehegatten gehört hat, da wird man ja wohl naheliegenderweise von einer vergleichbaren emotionalen Beziehung sprechen.
Ich bin jetzt kein Meister des Exekutionsrechts, aber ich glaube, das wäre auch, also die Nahebeziehung zugunsten derjenigen, die mit ihm im Hausverband leben.
Ist das so?
Sicher auch glaube ich. Entschuldige, ich schaue jetzt da einfach live nach und suche die Entscheidung, weil das müssen wir nachliefern. Davor würde ich dich gerne ausquetschen zu folgendem Aspekt in diesem Zusammenhang, den ich ja auch ganz interessant finde. Wenn man sagte, wahrscheinlich kommt man dorthin, dass das jetzt nicht der Exekution der Gläubiger dienen darf, folgt dann automatisch, dass es der Vermächtnisnehmer kriegt? Der doch eigentlich schwächer ist als die...
Als die Gläubiger. Ja, natürlich. Ja. Nein, die Frage ist, wie weit soll berücksichtigt werden, dass ein Tier eben keine Sache ist, sondern dass es da emotionale Beziehungen gibt, dass es auch Aspekte des Tierwohls gibt, dass ich einfach nicht sagen kann, das ist einfach eine zu verwertende Sache, es ist eben ein Tier. Und das spielt hier schon rein. Also ich glaube, da ist, muss man ganz ehrlich sagen, da ist unsere Rechtsordnung lückenhaft.
Spannend. Ich darf es jetzt nachliefern.
Bitte, den Beschluss von vorhin.
Den Beschluss darf ich nachliefern und gleich jetzt sagen, schreiben Sie uns, helfen Sie uns, diskutieren Sie mit uns, erzählen Sie uns, was Sie wissen. Lassen Sie uns dazulernen, Kontakt at Mount Erbrecht. Seien Sie gnädig, das brauchen wir. Es ist der Beschluss vom 18.09.2025. 2 OB100 aus 25 Klein Gustav. Jetzt sage ich dir auch den wirklichen Sachverhalt. Die 2023 verstorbene Erblasserin hinterließ ihren Ehemann, Geschlechter umgekehrt, in der Folge Witwer, den sie in einer eigenhändigen letztlichen Verfügung zum Alleinerben einsetzte. Einer Bekannten, der nunmehrigen Revisionsrekurswerberin, vermachte sie ihre Malteserhündin. Also es ist eine Malteserhündin, um das ist hier gegangen.
Ach, deswegen habe ich Malteser gesagt. Ne?
Ja, du wirst Malteser. Du bist,
ja, immer. Hund, nicht Katze, ja, genau.
Lieber Andreas, wir sind schon wieder über der Zeit. Vielen Schade. Herzlichen Dank. Es war total spannend. Mich würde es jucken. Und das machen wir auch. Wir werden die Tiere wieder aufnehmen zu späterer Zeit. Hm. Vielleicht die exotischen, vielleicht die Nutztiere.
Giftschlangen.
Na, ich habe jetzt eigentlich eher an irgendwelche Araberhengste gedacht.
Ja, das machen wir auch.
Gut. Du übernimmst die Schlange. Ich nehme die Hengste. In diesem Sinne. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Servus.